Ja, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das ist mittlerweile umstritten. Jetzt will meine Zunge nicht mehr mitmachen. Wir werden immer bunter und das ist auch gut so. Aber wir stehen natürlich dadurch immer vor einer großen Herausforderung, ganz klar. Deswegen ist eben Integrationsarbeit, wir haben es gerade gehört, ganz oben auf der Agenda der Politik, der Bundes-, der Landespolitik, auch in den Kommunen und natürlich auch bei den Kulturinstitutionen. Trotzdem hat die Flüchtlingswelle in der letzten Zeit die Integrationsarbeit auf einen neuen Prüfstand gebracht und letztendlich die Gesellschaft. Professor Hannes Schamann ist Juniorprofessor für Migrationspolitik an der Universität Hildesheim. Er ist Experte in den Themen Flucht und Asyl sowie Migration und Interkulturalität und hat zahlreiche Projekte rund um Migration und Integration konzipiert und begleitet. Zudem ist er auch der Stadt Stuttgart sehr verbunden. Er ist hier Mitglied im Internationalen Ausschuss Stuttgart, eine Stadt mit einer langen Migrationsgeschichte. Hier leben Menschen aus über 180 Nationen zusammen. Deswegen freue ich mich sehr, dass er heute hier ist. Hier ist Professor Hannes Schamann mit einem Vortrag über die Vielfalt der Migration in Deutschland, Lebenslagen und Perspektiven. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, weil ich bin zurzeit relativ viel auf Veranstaltungen, auch akademischen Veranstaltungen zum Thema. Und ganz ehrlich, die Praxis ist gerade der Wissenschaft deutlich voraus. Insofern bin ich ganz bescheiden und freue mich, dass ich trotzdem hier sein darf. Außerdem passt dann auch die Reihenfolge ganz gut, denn ich kann Sie jetzt an ein paar altbekannte Dinge erinnern und Sie können dann später in der Praxis die Innovation befördern. Was will ich tun? Ich will Ihnen ja einen gemeinsamen Startpunkt heute vielleicht geben, der eben ja auf zwei Thesen basiert, die Sie sicherlich kennen, die für Sie wenig Neues sind. Das eine ist, es gibt nicht die Migration. Und das andere, man muss Vielfalt und Migration getrennt betrachten. Und das zweite ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher als das erste. Was habe ich ganz konkret vor? Erst ein paar Zahlen. Ich möchte ganz bewusst, wenn ich über Zahlen spreche, aber auch generell über das Thema heute Migration und Flucht zusammendenken, also Flucht als eine Form von Migration begreifen und nicht die ganze Zeit immer nur über Geflüchtete sprechen. Ich glaube, das wird auch unserem Themenfeld heute auch nicht gerecht, wenn wir das immer so verengen. Ich werde dann auf die Vielfalt migrationsbedingter Lebenslagen eingehen, werde sagen, dass es da durchaus ein paar Punkte gibt, gerade auch die rechtlichen Fragen, die da durchaus auch eine Rolle spielen, wenn wir über Vielfalt sprechen und nicht nur die üblichen Big Six oder wie viele auch immer der von Diversität. Und ich werde dann aber auch ein bisschen darauf eingehen, welche Perspektiven auf Migration wir gerade haben. Das heißt, wie auch das Verhältnis von Migration und öffentlicher Meinung sich gerade gestaltet und wie man da vielleicht auch Debatten besser strukturieren und verstehen kann. Und da eben den Unterschied machen zwischen Migration und der Akzeptanz migrationsbedingter Vielfalt. Das ist grob die Struktur, die ich vorhabe in den nächsten Minuten. Und hier eine Grafik, der Wanderungssaldo, beziehungsweise die Fort- und Zuzüge. Und das ist jetzt eben nicht nur Flucht und Asyl, sondern das sind alle Menschen, die gekommen sind nach Deutschland. Sie haben die detaillierten Daten für 2015 gibt es da noch nicht. Deswegen stehen die unten drunter. Aber Sie sehen immer diese orangene Linie, sind die Zuzüge nach Deutschland und das Violette sind die Fortzüge und das, was dazwischen ist, nennt man den Wanderungssaldo in der Migrationsforschung. Und Sie sehen, dass wir so im Jahr 2008, 2009 faktisch einen negativen Wanderungssaldo hatten. Das heißt, es wollten mehr Leute weg aus Deutschland als hierher. Es hatte auch statistische Gründe, aber muss man jetzt nicht so stark darauf eingehen. Es hat sich dann geändert und wir hatten schon eine positive Zuwanderung dann wieder in den letzten Jahren. Und letztes Jahr ganz aktuell sozusagen, oder die aktuellsten Zahlen 2015, hatten wir 2 Millionen Zuzüge, aber wir hatten eben auch 860.000 Menschen, die fortgezogen sind aus Deutschland. Und wenn Sie jetzt sagen, 2 Millionen, wir sprechen die ganze Zeit immer von 1 Million, ja eben. Also es sind eben nicht nur Geflüchtete gekommen, sondern auch, es ist ein ganz normales Wanderungsgeschehen, weitergelaufen, Familiennachzug, Erwerbstätigkeit, Studium, was so dazugehört. Aber wir haben, und das ist sicherlich in der Geschichte der Bundesrepublik ein einmaliges Hoch an Zuwanderung, 1,14 Millionen Menschen, positiver Wanderungssaldo, ein Nettogewinn an Zuwanderung. Wir sind beliebt wie nie. Das kann man jetzt gar nicht erkennen, deswegen versuche ich es aber ganz, ganz grob Ihnen zu erklären. Also, das ist eine Grafik, die eigentlich zeigen soll, wie lange Menschen schon in Deutschland sind. Und Sie haben da verschiedene Gelb-Orange-Töne. Und das, was bei Ihnen jetzt, was jetzt hier weiß erscheint, also gar nicht da ist, das ist die Neuzuwanderung, die sozusagen Menschen, die maximal 8 Jahre in Deutschland sind. Alles andere, also das, was hier sichtbar ist, sind Menschen, die Ausländerinnen, Ausländer, die schon länger als 8 Jahre in Deutschland sind. Und was Sie sehen hier, ist, dass in den westlichen Bundesländern die Zahl derjenigen, die länger als 8 Jahre hier sind, größer ist als die Neuzuwanderung. Und in den östlichen Bundesländern ist es umgekehrt. Das heißt, wenn wir jetzt auch immer über diese Ost-West-Gegensätze und wie akzeptiert ist eigentlich Migration sprechen, ist eben auch das ganz interessant. Migration ist ein neueres Phänomen in den östlichen Bundesländern. Das mag Sie jetzt nicht so sehr überraschen, aber ich glaube, es ist einfach immer wieder wichtig, das auch wieder anzuerkennen. Die Ausnahme ist natürlich Berlin, wo es auch über 50% die gesammelten, die über 8 Jahre hier sind, darstellt. Das ist jetzt nochmal, auch hier sind die Farben leider nicht so wirklich so, wie sie sollen, sonst könnten Sie jetzt sehen, dass wir, das sind jetzt nach Nationalitäten aufgeschlüsselt, welche Nationalitäten sozusagen wo bei Ausländerinnen und Ausländern, wo, wie stark vertreten sind. Also was ist die größte Gruppe in den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten. Und hier ist, sollte zu erkennen sein, dass Sie sehen, dass in den ostdeutschen Bundesländern großteils Menschen aus Syrien die größte Gruppe darstellen, während Sie eben in den insbesondere westdeutschen Bundesländern haben Sie Menschen aus der Türkei, mit türkische Staatsangehörige, die größte Gruppe darstellen. Und ganz interessant natürlich in den Grenzgebieten hier, grün, ist Österreich. Ja? Also hier sind die Österreicher die größte Gruppe. Hier können Sie sich überlegen, wenn Sie geografisch fit sind, was ist dann hier das dunkelblaue? Tschechien. Ja? Und hier Niederlande, richtig. Also Sie sehen auch, dass natürlich in diesen grenznahen Gebieten wir auch Migration nochmal anders denken müssen. Da wandern nämlich nicht nur Menschen über Grenzen, sondern im Laufe der Geschichte auch Grenzen über Menschen. Ja, also das heißt, dadurch haben wir auch, das trägt auch dazu bei, dass wir eine andere Form von Zuwanderung oder von Vielfalt haben. Gut, jetzt kann man Migration irgendwie versuchen einzuteilen. Ja, wir haben jetzt schon Nationalitäten gesehen, Nationalitäten sind natürlich nicht alles. Jetzt gibt es in der Migrationsforschung andere Formen von Typologisierungen. Man kann sagen, ja, wir gehen nach einer zeitlichen Kategorie, also temporär versus permanent. Können sagen, also ist es sowas wie eine Saisonarbeit oder ähnliches. Wir könnten sagen, gibt es Binnenmigration versus internationale Migration. Wir reden ja nie über Binnenmigration. Die Staatssekretärin hat vorhin auch von den 65 Millionen Flüchtlingen weltweit gesprochen. 40 Millionen davon, 2/3, sind Binnenflüchtlinge. Ja, die sind innerhalb ihres Landes unterwegs. Die sind auch bei uns nie auf dem Schirm. Und 5 Millionen sind übrigens Flüchtlinge im Gazastreifen zum Beispiel, also Palästinenser, die immer noch mit reinzählen. Aber Exkurs. Das heißt, wir können auch über EU versus Drittstaatenmigration reden. Da tut sich jetzt seit Freitag wahrscheinlich auch nochmal was in den Zahlen, ja? Was jetzt Drittstaaten, was EU ist. Wir haben, und dann natürlich eine der wichtigsten und rechtlich bedeutendsten Kategorien ist so die Frage nach der kausalen, also das heißt dem Grund von Migration, weil das ist ja das, worauf Sie Ihr Visum bekommen, Studentenvisum oder ähnliches oder eben Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen oder ähnliches. Das ist so die rechtliche Kategorie und danach versuchen wir auch Menschen einzuteilen, das ist die am stärksten wirkmächtig ist und hier rechtlich dann hier jetzt auch nochmal im Sinne von, ist ein Aufenthalt legal oder ist er irregulär, ist er befristet, unbefristet. Und natürlich im Bereich Flucht auch ganz, ganz wichtig die Unterscheidung, ist es freiwillig, ist es erzwungen, die Migration. Sie merken aber schon, diese Kategorien sind jetzt an sich nicht unbedingt ausschließend. Nehmen Sie mal das Beispiel einer syrischen Ärztin. Ja? Eine syrische Ärztin kommt nach Deutschland. Jetzt ist sie vielleicht geflohen aus Syrien wegen des Bürgerkriegs, aber sie ist nach Deutschland gekommen, weil sie sich hier die besten beruflichen Chancen erhofft. Was ist sie denn jetzt? Fachkraft? Flüchtling? Wirtschaftsflüchtling? Sie merken schon, sozusagen die Kategorien gehen ineinander über und empirisch spricht man in der Migrationsforschung immer von Mixed Migration. Es gibt nicht die eine Entscheidung, den einen Grund zu migrieren, sondern sie haben immer eine Vielfalt der Gründe. Und deswegen sind auch so Typologien immer mit Problemen behaftet. Und da Sie hier ein kulturinteressiertes Publikum sind, habe ich Ihnen ein Zitat von Borges mitgebracht, mein Lieblingszitat zu Typologien, das Foucault auch zitiert. Und der da sagt, er macht eine Kategorie auf, oder Tiere kann man einteilen. Ja? Tiere kann man einteilen in folgende Kategorien. Und zwar Tiere, die dem Kaiser gehören, B, einbalsamierte Tiere, C, gezähmte, D, Milchschweine, E, Sirenen, F, Fabeltiere, G, herrenlose Hunde, H, in diese Gruppierung Gehörige, I, die sich wie Tolle gebären, K, die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind, L und so weiter, M, die den Wasserkrug zerbrochen haben, N, die von Weitem wie Fliegen aussehen. Jetzt merken Sie schon, vielleicht hat der Kaiser ein Tier, das mit Kamelhaar gezeichnet ist oder ähnliches. Das heißt, Sie merken, Kategorien, Typologien funktionieren nicht. Schubladen funktionieren nicht. Sie können immer das, was hier durch diese Nummerierung oder beziehungsweise durch die Buchstaben so wirkt, als wäre das alles voneinander abgrenzbar, ist es natürlich in Wahrheit überhaupt nicht. Und so ähnlich ist es mit den Typologisierungen von Migration. Man versucht, Kategorien aufzumachen, die analytisch vielleicht manchmal Sinn ergeben können, aber die natürlich empirisch so nicht funktionieren. Von diesem Exkurs jetzt doch wieder zu einer Art, nicht Typologie, aber zu Vielfalt. Denn selbst wenn wir Kategorien weglassen, gibt es natürlich Dimensionen von Vielfalt, die es zu berücksichtigen gilt, im Sinne auch eines inklusiven Ansatzes. Und natürlich sind Migrantinnen und Migranten genauso durch die üblichen Diversitätskriterien gekennzeichnet. Also die typischen großen 6 Kriterien sind ja Geschlecht, Alter, Ethnie, Religion bzw. Weltanschauung, Behinderung und sexuelle Orientierung. Sie können das, Sie wissen, es gibt andere Kategorien auch noch. Und natürlich sind Migranten, Migrantinnen auch gekennzeichnet durch soziale Schichtzugehörigkeit, Milieus und so weiter. Sie kennen alle die Sinus-Milieus, das sind aber natürlich auch wieder Schubladen, die man hier versucht aufzumachen. Aber hinzu kommen wirklich migrationsspezifische Besonderheiten, die durch Migration hervorgerufen werden und teilweise eben durch die rechtliche Lage, in der Migrantinnen und Migranten sind. Das sind eben solche Dinge wie Sprache, Sprachen, Bildungskontext, den meine ich jetzt einfach nicht bloß ein hoher oder niedriger Bildungskontext, sondern ich meine einfach ein anderes Bildungssystem, aus dem man eventuell kommt, wenn man neu zuwandert. Aber natürlich auch so Sachen wie transnationale Netzwerke, transnationale Familien, die es gibt, die natürlich auch durch Migration eine Vielfalt erzeugen und nochmal diese Vielfalt, die wir sowieso in der Gesellschaft haben, nochmal pluralisieren. Und der Aufenthaltsstatus, der ist hier auch drauf, weil der ist mir ganz wichtig, weil der ist tatsächlich auch für die Kulturarbeit sehr, sehr entscheidend. Und deswegen möchte ich da nochmal drauf eingehen. Ausländerinnen und Ausländer, nicht nur Geflüchtete, aber insbesondere die, sind immer damit konfrontiert, dass sie, zumindest wenn sie noch keine Niederlassungserlaubnis haben, dass sie eine Befristung des Aufenthalts haben, der auch an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Und gerade wenn man zusammenarbeitet mit Künstlerinnen und Künstlern, die als Asylsuchende hier sind, stellen sich natürlich ganz, ganz viele Fragen. Ein paar hier sind exemplarisch aufgeschrieben. Dürfen solche Menschen auf Tournee, ja, sind sie da versichert? Dürfen sie Honorar beziehen? Dürfen sie längerfristig angestellt werden? Das hängt alles mit ihrem Aufenthaltsstatus zusammen. Das heißt, wir können, auch wenn wir sagen, wir machen keine Kategorien auf und wir arbeiten ganz inklusiv, wir dürfen das nicht vergessen. Unser Migrationsrecht macht Kategorien auf. Und diese Kategorien haben Implikationen für den Alltag der Menschen. Und das müssen wir mitdenken. Das heißt, man kann, glaube ich, interkulturelle Kulturarbeit nicht machen, zumindest jetzt nicht im Bereich auch von Geflüchteten, ohne Grundkenntnisse im Migrationsrecht zu haben. Sie müssen wissen, was eine Duldung ist und Ähnliches. Das ist, glaube ich, sehr entscheidend. Das zum Aufenthaltsstatus, jetzt nochmal zu einer großen Kategorie, das muss ich loswerden, einfach der Migrationshintergrund. Ja. Das ist ja so die große Sammelkategorie. Ich habe nochmal die Definition mitgebracht. Der Migrationshintergrund ist jetzt 11 Jahre alt. Er wurde geboren, er wurde vom Statistischen Bundesamt einfach mal so festgelegt, willkürlich, muss man einfach sagen, im Rahmen auch des Zuwanderungsgesetzes 2004-2005, also 2005 dann kam auch diese Kategorie auf. Und Sie wissen, Personen mit Migrationshintergrund sind statistisch gesehen alle Ausländerinnen und Ausländern und alle eingebürgerten Ausländerinnen und Ausländern. Also verstecken Sie sich nicht hinter Ihrer deutschen Staatsangehörigkeit. Ja? Man kriegt sie mit dem Migrationshintergrund. Dann auch alle, aber nach 1949 als Deutsche auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugewanderte, also Spätaussiedlerinnen, Spätaussiedler vor allem. Und 1949 natürlich auch interessantes Jahr. Das ist Gründung der Bundesrepublik Deutschland, aber natürlich auch sozusagen nach den Kriegswirren. Hätten wir jetzt Migrationshintergrund 5 Jahre vorher angesetzt, Sie wissen, momentan haben wir so 20% Menschen mit Migrationshintergrund, hätten wir 5 Jahre vorher das angesetzt, wird es uns dann anders gehen? Gut, also Sie merken, Zahlen sind schwierig. Natürlich auch alle diejenigen haben einen Migrationshintergrund, die in Deutschland als Deutsche geboren sind und zumindest ein Zugewandertes oder als Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland geborenes Elternteil haben. So, manche haben jetzt vielleicht festgestellt, Sie haben einen Migrationshintergrund. Herzlichen Glückwunsch. Das Problem an dem Migrationshintergrund ist, warum der auch wirklich lächerlich ist, ist, dass er einfach nicht misst, was er messen soll, Integrationsprobleme. Das heißt, sie messen dort, also wie gesagt, Menschen, die merken plötzlich, sie haben Migrationshintergrund, haben aber nie irgendwelche Diskriminierungserfahrungen erlebt oder Ähnliches, die werden hier mitgezählt. Andere werden nicht mitgezählt, die keinen offiziellen Migrationshintergrund haben, aber vielleicht eine andere Hautfarbe oder einen anderen Namen und deswegen keinen Job bekommen. Der Migrationshintergrund bringt uns nichts, der bringt uns auch nichts für die Kulturarbeit. Er ist aber ein Zeichen für ein sehr deutsches Verständnis von Zugehörigkeit. Denn wenn Sie sich die USA ansehen, das ist leider, kann man das auch nicht so gut sehen, das sind die Zensusfragebögen Deutschland auf der rechten Seite und auf der linken Seite USA, dann ist es ganz interessant. In Deutschland will der Staat objektiv feststellen, ob sie dazugehören oder nicht. Deswegen gibt es diese Kriterien, die kann man objektiv feststellen. Da können Sie sich nicht dagegen wehren, gegen Ihren Migrationshintergrund. Den haben Sie oder den haben Sie nicht, das weiß der Staat. In den USA ist es ein bisschen anders, Sie kreuzen an. Sie kreuzen an, ja, ich bin Inuit, schwarz, Latino, alles. Kreuzen Sie alles an, ist nicht falsch. Sie sind Mixed Race dann einfach. Kein Problem, weil da die Selbstidentifikation das entscheidende Kriterium ist. Im Prinzip ist es ein konstruktivistisches Verständnis von Ethnizität und wir haben existenzialistisches, objektivistisches in Deutschland, das eigentlich in der Wissenschaft seit Max Weber seit 100 Jahren eigentlich tot ist. Aber gut. Sie sehen also, das ist ein unterschiedliches Verständnis von Zugehörigkeit. Die Selbstidentifikation muss man stärker eigentlich in den Mittelpunkt rücken. Das war mein Ausbruch zum Migrationshintergrund. Jetzt hatte ich Ihnen noch versprochen, ich möchte auch auf Perspektiven, auf Vielfalt eingehen und auf Migration. Und ich habe gesagt, man muss das trennen. Warum? Als Politikwissenschaftler muss ich natürlich eine politikwissenschaftliche Theorie aus den 90er Jahren rausziehen. Und zwar hat James Holyfield, Migrationsforscher, Politikwissenschaftlicher aus den USA, in den 90er Jahren die These oder die Theorie des liberalen Paradoxons aufgestellt. Er sagt, ein politisches System wie unseres, westliche Demokratien, sind immer gleichzeitig für eine Öffnung und für eine Schließung der Grenzen. Warum ist es so? Auf der einen Seite wollen wir globalisierte Märkte, freie, liberale Wirtschaft und deswegen müssen wir Grenzen öffnen. Außerdem haben wir Menschenrechte, die wir allen Menschen zugestehen, egal ob es jetzt Migrantinnen sind oder nicht. Und das Recht auf Familienzusammenführung zum Beispiel, aber auch das Asylgrundrecht. Und wenn wir diese Rechte durchsetzen wollen, auch dann müssen wir eigentlich für offene Grenzen sein. Das hat übrigens dazu geführt, dass 1973, als der Anwerbestopp war in Deutschland, trotzdem die Zahlen der Migration weiter hochgegangen sind, weil es eben Familienzusammenführung gab. Und deswegen sozusagen dieser eingebettete Liberalismus, wie es Holyfield nennt, dazu führt, dass liberale Demokratien ihre Grenzen immer aufmachen. So, jetzt wäre es natürlich kein Paradoxon, hätte es nicht eine zweite Seite. Ja? Und es gibt eben gleichzeitig auch Dynamiken, die ebenso auf liberalen Rechten fußen, die auf eine Schließung von Grenzen abzielen. Das ist das Wahlrecht zum Beispiel. Es ist schwierig, eine Demokratie aufrechtzuerhalten, wenn wir kein wirkliches Wahlvolk haben oder gar nicht wissen, wo die Grenzen des Wahlvolks so sind. Ja, das ist schwierig. Es ist aber auch schwierig, eine soziale Sicherung aufrechtzuerhalten und damit soziale Menschenrechte letzten Endes zu garantieren. Wie wollen Sie das tun, wenn Sie, also zumindest in dem momentanen politischen System, wenn Sie Grenzen auflösen? Das heißt, liberale Demokratien befinden sich in der paradoxen Situation, gleichzeitig für und gegen eine Öffnung von Grenzen sein zu müssen. Und wenn Sie jetzt manchmal zweifeln, ja, ob Sie jetzt für oder gegen Obergrenzen sein sollten oder ähnliches, dann ist das jetzt kein Grund, dass Sie an Ihrem eigenen Wertefundament zweifeln, ja? Sondern das zeigt eigentlich nur, dass Sie Kinder westlicher Demokratien sind. Ja? Sie sind gefangen im liberalen Paradoxon. Wie wir alle. Die Frage ist, wie kommen wir raus? Nicht, indem wir einseitig für die Öffnung oder die Schließung von Grenzen sein, weil das würde bedeuten, dass wir uns vom Territorium liberaler Demokratien entfernen. Das heißt, wenn man einseitig für Öffnung oder Schließung der Grenzen eintritt, dann bedeutet das auch, dass man ein anderes politisches System vorschlagen muss. Und das gilt für Utopisten sozusagen beider Seite, ob jetzt der große Utopist Horst Seehofer oder andere. Das also zu Migration. Das heißt, bei Migration ist der Zweifel eigentlich systemrelevant. Für das politische System ist dieses Zweifeln zwischen Öffnung und Schließen ist systemrelevant. Wie sieht es jetzt mit Vielfalt aus? Und Sie werden bemerkt haben, dass es durchaus Leute gibt, die zweifeln, was Migration angeht, aber durchaus für kulturelle, religiöse Vielfalt in Deutschland eintreten. Das ist eben genau der Fall, dass man das eben unterscheiden muss. Und hier haben Sie die Zahlen jetzt von der Mitte-Studie, der aktuellen von der Uni Leipzig, die vorletzte Woche herausgekommen ist. Sie sehen hier die Ausländerfeindlichkeit in Deutschland. Die Leipziger haben immer relativ hohe Werte. Das ist umstritten, ja, aber wir nehmen das jetzt einfach mal so hin, wir schauen uns vor allem den Kurvenverlauf an. Sie sehen, dass seit 2014 die Ausländerfeindlichkeit im Osten, und das ist die obere Linie, eigentlich konstant geblieben ist. Der Westen hat aufgeholt. Das heißt, hier ist die Ausländerfeindlichkeit leicht gestiegen, aber im Endeffekt jetzt nicht, hat keine Riesensprünge gemacht. Und warum ist das so? Es gibt eine stärkere Differenzierung in verschiedene Gruppen, also das, was die Bielefelder Kollegen dann auch als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bezeichnen. Und Sie haben hier die Werte, die Sie sicherlich auch den Medien schon entnommen haben. Das heißt, Sie haben hier Islamfeindschaft, die stark gestiegen ist, jetzt nochmal von einem hohen Stand, nochmal um 5% in den letzten Jahren. Und das sind ja immer so, wird gemessen in so Items, denen Sie dann zustimmen. Und die Frage ist, wie hoch ist die Zustimmung immer zu diesen Aussagen? Und diese eine Aussage eben bei Muslimen ist, Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden. Nicht nur Donald Trump findet das gut, sondern eben auch 41,4% der deutschen Bevölkerung. Hier wurden deutsche Staatsangehörige befragt. Außerdem zu der Aussage durch die vielen Muslime, hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land, der stimmt jeder Zweite in Deutschland zu. Noch höher sind die Werte bei Antiziganismus, also Feindlichkeit gegenüber Sinti und Roma. Und da sind natürlich insbesondere auch sehr, fand ich, ziemlich starker Wert, jeder Zweite ist der Meinung, Sinti und Roma sollten aus den Innenstädten verbannt werden. Der Wert Abwertung von Asylsuchenden ist für mich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil ich glaube, die beiden Items nicht unbedingt eine Abwertung implizieren, sondern eher eine harte Hand gegenüber Asylsuchenden. Aber nehmen wir deswegen diese Items mal alleine. Bei der Prüfung von Asylanträgen sollte der Staat nicht großzügig sein. Diese Aussage stimmen knapp 81% der Deutschen zu. Und der Aussage, die meisten Asylsuchenden befürchten nicht wirklich, in ihrem Heimatland verfolgt zu werden, immerhin 60%. Das heißt, es gibt ein großes Misstrauen auch, was die Fluchtgründe angeht. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum gibt es bestimmte Gruppen, die so hohe Werte hervorrufen, provozieren. Und erlauben Sie mir einen Exkurs, ungefähr 6 Jahre zurück, knapp. Erinnerungen an den Migrationsforscher Thilo Sarrazin. Er hat unter anderem gesagt, also in dem Lettre-Interview, aber auch in seinem Werk, weil immer pauschalierend und irreführend von den Migranten die Rede ist, habe ich Migranten in Gruppen aufgeteilt. Wirtschaftlich brauchen wir die muslimische Migration in Europa nicht. Eine große Zahl an Arabern und Türken in dieser Stadt, er meint Berlin, hat keine produktive Funktion, außer für den Obst- und Gemüsehandel. Und es wird sich vermutlich auch keine Perspektive entwickeln. Meine Vorstellung wäre generell kein Zuzug mehr, außer für Hochqualifizierte, und perspektivisch keine Transferleistungen mehr für Einwanderer. Ich könnte jetzt einen Exkurs machen zu der anarchokapitalistischen Vision, die er so hat. Also es ist tatsächlich aus dem anarchokapitalismus. Aber können wir vielleicht beim Kaffee. Also Anarchokapitalismus heißt letzten Endes, Staaten sollten abgeschafft werden, Migration sollte privatisiert werden und so. Und eigentlich ist Thilo Sarrazin ein wunderbarer Vertreter von Anarchokapitalismus. Und was er hier macht, ist ganz spannend. Er teilt Migranten erstens in Gruppen ein, und als Ökonom, der er ist, teilt er diesen Gruppen einen Wert zu, einen volkswirtschaftlichen. Und damit reüssiert er in einem wichtigen Feld der Migrationsdebatte. Man kann sagen, Migrationsdebatten sind immer in 3 Feldern angesiedelt. Identität, Sicherheit und Wirtschaft. Und was Sarrazin hier macht, ist, dass er im Bereich Wirtschaft Muslimen jegliche Intelligenz abspricht. Sie kennen das, ja, dass er wirklich auch Intelligenz dem Islam zugeordnet hat, den Islam als vererbbar bezeichnet hat und dann, also, und dadurch dann sagt, okay, Muslime sind dumm und deswegen sollten wir keine Muslime aufnehmen. Das ist die Argumentation. Das heißt, es ist aber nicht das einzige Feld, wo Muslime als Gefahr dargestellt werden, sondern eben auch bei Identität, die Überfremdungsdebatten, Sie kennen das alle, aber eben auch im Bereich von Sicherheit, klar, aufgrund des Terrorismus. Und so werden Muslime von Sarrazin, aber eben auch von Pegida, auch von der AfD, als dreifache Bedrohung konzipiert. Für Wachstum und Wohlstand, für Volk und Vaterland, ja, und eben auch für Leib und Leben. Und damit sind sie in diesen 3 Feldern, in denen jede Migrationsdebatte immer abläuft, sind sie dann eben diskreditiert, und dann verwundern diese hohen Zustimmungswerte zu solchen Aussagen nicht mehr. Und also es ist auch diese drei Debatten immer im Hintergrund zu behalten, ist immer ganz interessant. Da läuft nämlich die Migrationsdebatte auch jeweils ein bisschen anders ab, und man kann jeweils auch ein bisschen anders reagieren. Auch die Differenzen sind unterschiedlich groß. Ich will Sie nicht zu lange oder darf Sie auch nicht zu lange belästigen. Deswegen komme ich schon zu einem Fazit, und das ist, wie versprochen, nicht besonders innovativ. Migration nach Deutschland ist vielfältig, Flüchtlinge sind nur ein Teil davon. Und für Menschen mit Migrationshintergrund ist die eigene Migrationsgeschichte ja sehr subjektiv relevant, ob sie wirklich relevant ist. Das heißt, diese Kategorie ist weniger aussagekräftig. Aber für Ausländerinnen und Ausländer mit unsicherem Status, da ist die Kategorisierung, die rechtlich passiert, hochrelevant. Und es kann sie zumindest sein und sollte auch berücksichtigt werden. Und was mir jetzt eben auch noch wichtig war, Sie müssen unterscheiden immer zwischen Einstellungen hinsichtlich Migration, hinsichtlich mehr Zuwanderung und Einstellungen zur kulturellen und religiösen Vielfalt. Und schließen möchte ich mit einer meiner Lieblingskarikaturen, vielleicht kennen Sie die auch schon. Da ist ein Pinguin, vielleicht ist es ein reuiger Pegida-Pinguin, und er sagt, ich fürchte, ich habe Vorurteile. Und dann sagt der weiße, vielfaltskompetente Vogel, natürlich hast du Vorurteile, du bist ja auch ein Pinguin, und Pinguine haben immer Vorurteile. Vielen Dank.